Sommer, Sonne, Sonnenschein. Nein, übers Wetter wollen wir nicht reden, obwohl es sich lohnen könnte. Nein, was wollen wir dann? Wir wollen Sie erstmal begrüßen zur neuen Ausgabe von Deutschland Lokal und dann auf ein Thema eingehen, das gar nicht so lustig ist. Es geht um Flugangst. Flugangst ist natürlich etwas, mit dem sich viele vor der Reise sehr innig beschäftigen. Und Flugangst muss nicht sein. Das wollen wir Ihnen im nächsten Beitrag zeigen.
Ich glaube, fast jeder, mit dem ich unterwegs war, der bringt sie gleich mit, diese Flugangst. Er zeigt sie immer anders, das ist ja klar. Aber Sie sagen, wie viele Leute sind direkt und schwer davon betroffen?
Da gibt es ja gar keine richtig guten Daten dazu. Also dann haben Sie wahrscheinlich ein Umfeld, wo die sozusagen 50% sich bei Ihnen dann wiederfinden, die eigentlich sich so ein bisschen unwohl fühlen. Aber das ist ja bei vielen einfach nur so ein kurzer Moment während des Fliegens, wo man sagt, oh, da sind jetzt Turbulenzen und da weiß ich nicht, wie es dann gerade so weitergeht. Dass jemand so richtig schwere Flugangst hat, die vielleicht schon viel, viel früher anfängt, nämlich dann, wenn ich schon drüber nachdenke, ich muss irgendwo hinreisen. Und dann ist es auch das Muss und nicht ich will wohin reisen, sodass dann schon sozusagen der Puls steigt und schon die Panik kommt, was passiert denn da eigentlich? Also da dazwischen ist wirklich ein großes Spektrum und diejenigen, die dann eben sozusagen schwer betroffen sind, vielleicht auch noch andere Ängste haben, fliegen dann vielleicht auch tatsächlich gar nicht und die fliegen auch aus diesen Statistiken dann letzten Endes raus.
Wie kann man helfen einfach?
Also Ihre Freunde kennen Ihren Humor wahrscheinlich.
Oft.
Hoffen wir es, ja. Also so humoristische Äußerungen können natürlich einfach sozusagen einen anderen Rahmen schaffen, würde man das psychotherapeutisch nennen, also einen anderen Rahmen für ein bestimmtes Ereignis. Also da höre ich ein Geräusch und Heidewitzka, ja, da sagt mein Kumpel, oh, da sind die Räder gerade abgefallen, ja gut.
Genau.
Das kann natürlich helfen. Gut ist natürlich, wenn man offen darüber spricht, auch in Partnerschaften, in Freundschaften zu sagen, hier, manchmal, also da beim Start wird mir immer ganz schwummrig und dass man dann vielleicht überlegt, was macht man denn dann? Weil man kann auch über kognitive Kontrolle ganz viel machen, dass man zum Beispiel Kreuzworträtsel löst oder Sudokus oder irgendwelche Denksportaufgaben macht. Dafür gibt es mittlerweile auch ganz gute Apps. Das ist eigentlich im Prinzip das Neueste, was es gibt, dass man auf bestimmte Flugphasen bezogen auch vorher ein Training machen kann und dann auch während der Zeit Hörbücher schon seit langer Zeit, früher noch als CDs, kennen wir in unserem Alter noch.
Jetzt gibt es die VR-Brille.
VR-Brillen, ja, die man im Alltag natürlich wenig nutzt. Und
sagen Sie das nicht? Die meisten haben Kinder und die Kinder sind alle an der Brille dran oder viele an der Brille dran. Also die führen dann mit Eltern oder so ganz andere Gespräche.
Ja, da gibt es gute Ansätze, die aber letzten Endes alle kombiniert werden mit verhaltenstherapeutischen Konzepten. Also das, was ich vorhin so skizziert habe, sagen, wie sicher ist Fliegen, was sind so die normalen Veränderungen in der Wahrnehmung bei wenn ich ängstlich werde, um das einfach einordnen zu können und dann Gegenstrategien und das mit einer VR-Brille zu kombinieren auf Flugsituationen beispielsweise, geht visuell, geht auditiv. Das Kinetische, der Start, Landung, Turbulenzen ist dann natürlich schwieriger zu machen. Aber grundsätzlich gibt es dafür auch Möglichkeiten, aber nicht so frei verfügbar.
Also man kann sich ein wenig helfen, man kann sich ein wenig an das Thema heran pirschen, sage ich jetzt mal, aber sinnvoller ist es, wenn man es richtig schaffen will, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt und die gibt es.
Die gibt es, ja. Da kann man im Internet die Suchmaschine seines Vertrauens fragen, Flugangstseminare und was es da alles so an Anbietern gibt. Das geht von 2 bis 3 Stunden, ganz unterschiedliche Konzepte auch mit, da gehe ich gar nicht in den Flieger rein, sondern da gehe ich für eine halbe Stunde nochmal in einen Flugsimulator, um einfach zu verstehen, so funktioniert das. Die richtig klassischen sind natürlich mit einem Abschlussflug und dafür gibt es auch ein paar Untersuchungen, die zeigen, das ist hochwirksam. Man muss nur wissen, das ist auch hochselektiert, weil die Leute, die es machen, zahlen dafür viel Geld, sind hochmotiviert, dass sie dann eben hinterher auch fliegen können und schaffen es eben auch schon dahin zu kommen und haben nicht sozusagen vorgelagerte Ängste. Da vielleicht noch der eine Satz dazu, wenn ich schon die Idee habe, nur fliegen zu müssen und dann geht schon die Panik hoch, dann sollte man mal einen Facharzt oder Psychotherapie, natürlich alles nicht von heute auf morgen verfügbar.
Aber haben Sie ganz speziell jetzt nochmal einen Tipp für denjenigen, der sagt, ich nehme mich jetzt zusammen, ich bin jemand, der schon über so viele Dinge gesprungen ist, das versuche ich jetzt doch nochmal. Was soll er machen? Also ich denke mal nicht gleich einen 14-Stunden-Flug, aber was kann man machen? So was ganz Kleines, wie soll man, und vielleicht auch für Partner, betroffene Partner, wie kann man den heranführen oder die heranführen, so ein bisschen mit Einfühlungsvermögen. Sie merken, aus mir machen Sie keinen Psychotherapeuten mehr, aber versuchen will ich es doch.
Ja, das wird schwierig. Ich finde, das Wichtigste, um einen Erfolg zu haben, ist, dass man ein gutes Ziel hat. Und wenn man wohin fliegen will beispielsweise, wenn man sagt, so, ich habe jetzt so lange mich drauf gefreut, in die USA zu fliegen. Ich will jetzt endlich mal nach Thailand, weil ich habe so viel Gutes drüber gehört und ich will das endlich mal selbst sehen, wie das ist. Dann hat man ja ein Ziel und hat eine Idee, okay, fühle ich mich dann in dem Land wohl? Ist das positiv besetzt? Dann ist dazwischen nur noch diese kleine Brücke von einem etwas längeren Flug. Aber dann habe ich auch eine höhere Chance, dass ich tatsächlich auf das Ziel, auf das positive Ziel, vorher die Ängste reduzieren kann und dann eben gucken, geht es vielleicht erstmal nur mit einem Selbsthilfebuch, geht es mit einem Hörbuch, geht es mit einer App, reduziert sich das schon, geht es dann vielleicht, wenn ich nicht so weit weg vom Flughafen wohne, dass ich einfach mal dahin fahre und mir das angucke. Also das, was man so in der Angsttherapie grundsätzlich macht, sich der Situation annähern und merken, ach, der Puls geht ja gar nicht mehr so hoch. Und guck mal, die laufen ja alle rum und die kommen alle wieder und das funktioniert ja. Darüber Sicherheit zu gewinnen.
Ja, auch an Land kann man einiges erleben. Unsere Kollegen von MDF1 haben da mal einen schönen Vorschlag in Sachen Wandern.
Wenn Sie schon immer einmal Kulturkonsul werden wollten, dann hätten wir eine Möglichkeit dazu anzubieten, die uns der Landrat des Salzlandkreises verraten hat. Anlass war die Übergabe eines weiteren Kulturstempels, der neben der Kirche in Ranis, einem Ortsteil von Schönebeck, zur Benutzung freigegeben wurde. Das ist an sich jetzt nicht so das Ereignis, das eine Anwesenheit von Landrat und Oberbürgermeister erfordern würde, aber es ist gewissermaßen der Auftakt zu Feierlichkeiten, die Ranis in diesem Jahr beschäftigen werden.
Der Ort ist urkundlich erwähnt worden, das erste Mal in 1176, und damit haben wir in 2026 jetzt die 850 Jahrfeierlichkeiten, und dementsprechend ist es auch schön, dass wir zu dem Anlass hier diese Stempelstelle auch einweihen konnten. Genau, wir haben mehrere, sage ich mal, begleitende Themen wie den Kulturstempel. Die Kirche wird auch in den digitalen Stadtrundgang der Stadt Schönebeck eingefügt. Wir haben dann natürlich aber auch noch unser Sommerfest, das am 8. und 9. August dann hier in Ranis stattfinden wird, in diese Gesamtfeierlichkeiten eingerahmt, oder das Motto wird dann eben die 850-Jahr-Feier sein.
Der neue Kulturstempel hier neben der Kirche ist die nunmehr sechste Station in Schönebeck, eines Wanderweges, der im Salzlandkreis mittlerweile etwa 40 solcher Stempelstationen aufweist. Es handelt sich um ein touristisches und ehrenamtlich geführtes Projekt, mit dem man auf Sehenswürdigkeiten im Landkreis aufmerksam machen will.
Also der Kulturstempel ist der Anreiz, bestimmte Punkte in unserer Region im Salzlandkreis zu besuchen, oder ich sag mal so ein bisschen das Scheunentor aufzumachen in kleine versteckte schöne Ecken, die man sonst vielleicht gar nicht so erkennt sofort. Und unsere Botschaft ist, den Salzländer Kulturstempel in einem Heft zu dokumentieren und den Menschen überhaupt mal zu sagen, wo man hinfahren kann, was man vielleicht noch nie gehört hat und sagt, Mensch, da würde ich schon immer mal hin. Und das ist zum Beispiel heute der Punkt, hier in Ranis eine Stempelstelle zu öffnen.
Und zwar neben einer schönen alten Fachwerkkirche, die über ein besonderes Ausstattungsdetail verfügt.
Die St. Ludas Fachwerkkirche ist aus dem 13. Jahrhundert und ist quasi hier unser baulich-historisches Highlight. Einmal natürlich wegen der Fachwerkbauweise, aber wir haben auch drinnen Highlights, zum Beispiel eine Kassettendecke, die mit biblischen Motiven im 30-jährigen Krieg gemalt wurde, die sehr einmalig ist in Deutschland auch.
Das muss man sich vielleicht einmal vergegenwärtigen, denn während Westelbisch die Tilly-Truppen 1631 raubend und mordend nach Magdeburg zogen, war hier in Ranis auf ostelbischer Seite ein Künstler dabei, nahezu ungestört und zum Lobe des Herrn diese Malerei an der aus Eichenbohlen gebauten Kassettendecke anzubringen. Solche und andere Geschichten bekommt man aber nicht nur hier erzählt, sondern auch an den anderen Stationen des Wanderweges durch den Salzlandkreis, deren Besuch man eben durch einen Stempel im Heft dokumentieren kann. Und damit wären wir wieder beim Titel, den es zu erringen gilt, wenn man alle Stempel beisammen hat.
Also das Obererlebnis wird, dass Sie dann Konsul des Salzlandkreises werden, also Schrägstrich Botschafter des Salzlandkreises. Und wir haben schon 240 Konsule, das heißt Menschen, die alle Stempel erradelt, erlaufen, erwandert haben. Und diejenigen werden dann von uns eingeladen, von uns heißt vom Sparkassenvorstand und von mir, sodass wir einmal zusammenkommen, dann die Konsul übergeben und einfach miteinander reden. Und da sind mittlerweile Konsule bei, die nicht nur aus dem Salzlandkreis kommen, sondern aus der Nachbarregion, sogar aus Süddeutschland sind schon welche dabei gewesen. Die haben ihren Urlaub hier verbracht. Und ich glaube, das sind die besten Botschafter, die hier Erfahrung gesammelt haben und Reize entdeckt haben.
Mit der Station in Ranis ist nur noch eine dazugekommen und es ist anzunehmen, dass man noch weitere erschließen wird. Gibt es doch hier viele interessante Orte, die es zu entdecken gilt. Das erforderliche Heft dazu bekommt man in den Sparkassenfilialen im Landkreis oder man fordert es zuvor über das Internet an. Und dann kann die Tour auch schon losgehen, die man am besten unter www.salzländerkulturstempel.de plant. Dort wird man auch zu geführten Touren eingeladen, die man mitfahren könnte. Und eine Bitte hatten die Verantwortlichen noch, den Stempel bitte nicht mitnehmen, sondern nur zum Stempeln in das Heft zu benutzen.
Im Hintergrund? Zeltplatz, Badestrand, da komme ich doch glatt auf die Idee, mal in die Werbung abzugeben.
Willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Zwischen den abenteuerlichen Felsen der sächsischen Schweiz und der malerischen Elbe liegt genau in der Mitte die Toskana Therme Bad Schandau. Hier vergessen Sie beim Baden die Zeit und finden Ihre Mitte. Toskana Therme Bad Schandau.
Ja, ahoi! neue Piratenfreunde.
Ah, yo.
Diesen Sommer wartet ein Abenteuer auf dich, das du nicht verpassen solltest.
Sieht aus wie ein Logbuch. Was hat das zu bedeuten?
Familie Flint, einmal Pirat, immer Pirat, nimmt dich mit auf eine Reise voller Mut, Freundschaft und Piraten-Action. Erlebe fantastische Schauspieler, explosive Spezialeffekte, rasante Stunts und echte Gänsehautmomente. Vom 19. Juni bis zum 5. September heißt es wieder Leine los für die 21. Saison im Piraten-Action-Open-Air an der Ostsee. Sichere dir jetzt dein Ticket, bevor die Saison wieder Geschichte ist.
Für immer Pirat.
Ja, unterschiedlichste Tipps gibt es für den Urlaub. Einen haben wir jetzt aus Oberhausen, den wir aber hier drüben bei uns in Berlin und Umgebung schon ganz gut kennen, nämlich Karls Erlebnishof. Ein solcher wurde jetzt eröffnet und lohnt sich, mit der ganzen Familie dorthin zu gehen.
Erdbeeren am Dönerspieß schweben durch die Luft. Daneben lädt eine riesige Toilette zum Klettern ein. Schon beim ersten Rundgang wird deutlich, in diesem Erlebnispark gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken. In Oberhausen hat nun das erste Karls-Erlebnisdorf in Nordrhein-Westfalen seine Tore geöffnet. Bereits am ersten Tag zieht das außergewöhnliche Freizeitkonzept tausende Besucherinnen und Besucher an. Vor allem Familien erwartet eine bunte Welt voller Erdbeeren und verspielter Details.
Ich finde es ganz toll hier. Und ich war gerade im Klettergerüst und dann waren wir noch da auf dem Klettergerüst.
Und warum sind wir hier?
Wegen den Erdbeerbonbons.
Wegen den Erdbeerbonbons. Wir lieben die Erdbeerbonbons.
Wir haben endlich ein Karls Erlebnisdorf zu Hause. Alles total nett, total schön.
Also am Anfang der Laden, der war richtig cool. Mit den vielen Porzellantasten und so, mit den Radios. Das war schon cool.
Ich finde es super, auch allein, dass wir jetzt so einen Karls auch hier in der Nähe direkt bei uns haben in NRW. Also richtig toll.
Ich war auf der Hüpfburg, ist halt eine Hüpfburg. Und die Teppichrutsche wird schon gerutscht.
Man denkt so, man wäre in einer anderen Welt.
Schon am frühen Morgen bilden sich lange Schlangen vor dem Gelände neben dem Westfield-Zentrum. Gespannt warten die Besucherinnen und Besucher auf die feierliche Eröffnung. Pünktlich um 11 Uhr öffnet Gründer Robert Dahl persönlich die Tore. Begleitet von Musik, Konfetti und großem Applaus fällt der Startschuss für das erste Karls-Erlebnisdorf in Nordrhein-Westfalen. Die ersten Gäste strömen auf das Gelände und machen sich neugierig auf Entdeckungstour. Robert Dahl freut sich über den großen Besucherandrang und dass das Erlebnisdorf nun endlich seine ersten Gäste begrüßen kann.
Das fühlt sich schön an, dass es jetzt endlich eröffnet ist, weil wir da so lange drauf hingearbeitet haben und man kann es kaum glauben. Also ich bin sehr erleichtert. Ich höre das auch schon ganz gerne, was ich hier so höre, so wenn ich hier so lauter Kinder so lachen höre und viel Spaß und so weiter, das fühlt sich gut an.
Liebe zum Detail, bunte Farben und eine gute Portion Humor. Genau das macht die Karls Erlebnisdörfer aus. Für den neuen Standort im Ruhrgebiet gibt es aber auch ganz einzigartige Attraktionen. Darunter ein Fahrgeschäft rund um die Currywurst. Ob Currywurst, Karussell, Erdbeerraupenbahn oder Abenteuerspielplatz. Hier gibt es für Familien jede Menge zu entdecken. Und das Besondere, der Eintritt auf das Gelände ist kostenlos.
Karls an sich ist, wir sagen, niedrigschwellig, also es kostet keinen Eintritt. Es gibt auch wirklich eine Menge zu erleben, ohne einen Cent zu bezahlen. Und dann gibt es einige Attraktionen, die kosten etwas. Da kann man zum Beispiel eine Runde mit der Erdbeerraupenbahn fahren, kostet glaube ich 3,50 Euro. Oder man kauft sich eine Tageskarte, so ein Armband. Oder es gibt auch viele Leute, die eine Jahreskarte haben. Dann kann man alle Karls-Standorte das ganze Jahr besuchen.
Zum Erlebnis gehören neben Fahrgeschäften vor allem Souvenirs und Essen. In den Läden warten frisch gemachte Marmelade, Brot, Süßigkeiten und Erdbeerdöner auf die Gäste. Einkaufen, Naschen und Zuschauen gehen hier nahtlos ineinander über. Für Gründer Robert Dahl ist die gelungene Eröffnung deshalb erst der Anfang. Schon heute schmiedet er Pläne, wie das Erlebnisdorf in den kommenden Jahren weiter wachsen könnte.
Wir hoffen uns schon, dass das eigentlich nachhaltig und gut funktioniert und werden uns da ordentlich Mühe geben, so die nächsten Monate und Jahre. Also wenn das jetzt so die ersten Monate hier gut anläuft, wir haben ja hier noch relativ viel Land, wo wir erweitern können, 3 Hektar, 30.000 Quadratmeter. Und da könnten wir uns alles Mögliche vorstellen, von einem schönen Familienhotel über weitere Attraktionen, vielleicht mal eine Achterbahn und solche Sachen.
Langweilig wird es hier so schnell jedenfalls nicht. Schon jetzt ist überall etwas Neues zu entdecken. Bereits am Eröffnungstag zeigt sich, wie groß das Interesse an diesem ungewöhnlichen Freizeitkonzept ist. Ob für eine Fahrt auf dem Traktor, eine Runde mit der Erdbeerraupenbahn oder einfach einen entspannten Spaziergang zwischendurch. Das Karls-Erlebnisdorf entführt seine Gäste in eine ganz eigene Welt.
Flugangst muss nicht sein, haben wir gelernt in dieser Sendung. Und nun geht es aber doch mal zu den Leuten, die es professionell machen. Professionell fliegen, will ich damit sagen. Auf geht's zur Ila.
Och, jetzt sind wir doch schon in der Halle. Schon eigentlich auf dem Mond, ne?
Schon eigentlich auf dem Mond, aber wir sind gerade dabei, einiges vorzubereiten für den Mond. Zum Beispiel der Entwurf eines Argonauten, eines Landegerätes. Dieses steht 1:1 in Köln in der Luna-Halle, aber auch hier im Human Exploration Control Center, was in Oberpfaffenhofen entstehen wird. Das heißt, Europas Weg, Deutschlands Weg zum Mond ist bereitet.
Wir treffen sonst immer alte, gestandene Astronauten, alles Männer, die da oben schon waren. Eine junge Frau ist uns natürlich tausendmal lieber. Eine junge Frau, der die Zukunft ja wahrscheinlich zu Füßen liegt. Jedenfalls die Zukunft im All. Und wenn Sie in Richtung All gucken, alle wollen nochmal auf den Mond. Alle haben den Plan, die wollen ja nicht nur hoch mal gucken, die wollen oben bleiben. Wie stellen Sie sich das vor? Wie wird das?
Naja, also wir haben in unserer Raumfahrtgeschichte der Menschheit in den letzten Jahrzehnten sehr viel coole Meilensteine hinter uns gebracht. Und das Beste, was ich mir vorstellen kann, war jetzt in den letzten 27 Jahren die internationale Raumstation. Wir haben seit 2000, seit dem Jahr 2000 sind dort konstant Menschen am Arbeiten, Astronautinnen und Astronauten, die wissenschaftliche Experimente aus allen möglichen Disziplinen machen und somit den Menschen auf der Erde Ergebnisse zurückbringen, die das Leben leichter und besser machen sollen. Jetzt zum Mond zu gehen, das bringt nochmal einen Schritt weiter. Auf der einen Seite ist es was ganz, ganz Cooles, Inspiratives. Wir sind am Forschen, am Abenteuern und verschieben nochmal die Grenzen von dem, was es bedeutet, eigentlich Mensch zu sein. Aber auf der anderen Seite können wir den Mond auch als Plattform nehmen für weitere wissenschaftliche Erkenntnisse und Innovationen für die Erde. Also die Kollegen Matthias Maurer und Alexander Gerst trainieren jetzt schon aktiv dafür, weil sie natürlich hoffentlich bald auch eine Mondmission bekommen, irgendwann in dem Artemis-Programm. In meinem Fall, ich trainiere noch nicht für den Mond, weil ich aktuell hoffe, eine Mission noch auf die internationale Raumstation zu bekommen oder eine der Nachfolgestationen, weil ich dort dann wissenschaftliche Beiträge machen kann, forschen kann und wenn ich dann die Erfahrung gesammelt habe, vielleicht geht es dann eines Tages auch zum Mond oder sogar weiter.
Also hier in der Halle kommt die Begeisterung rüber. Also da kann man Begeisterung wecken und der Funke wird überspringen. Ist er beim Kanzler übergesprungen?
Beim Kanzler ist er übergesprungen.
Was haben Sie ihm denn alles gezeigt?
Auch dem Kanzler präsentiert der deutsche Erdbeobachtungssatellit EnMAP ein Hyperspektralgerät. Das heißt, ich bin damit in der Lage, über verschiedene Wellenlänge Vegetationszustände und Feuchtezustände zu identifizieren, um daraus Vorhersagen zu machen für die Ernte, für den Umweltschutz und für die Nutzung unserer natürlichen Ressourcen.
Alles, was dorthin soll, muss tatsächlich hingebracht werden. Womit?
Seit 1979 arbeitet ja Europa an der eigenen Ariane. Hier die Ariane 6, die neueste Generation, die Ariane 6-4, die nächste Woche schon wieder starten wird. Und hier die Kleinträger, zum Beispiel von ESA Aerospace, High Impulse oder der Rocket Factory, mit Nutzlasten bis zu 500, 750 Kilogramm, die dann in eine Erdumlaufbahn gebracht werden. Oder eine Variante der italienischen Kollegen zusammen mit Frankreich, die Vega C, die ebenso wie die Ariane in Kourou gelauncht wird.
Also Aufwand habt ihr ja nicht gescheut. Was hängt denn hier?
An Aufwand haben wir nicht gescheut, um genau das zu demonstrieren, was wir demonstrieren wollen. Die Faszination der Raumfahrt. Und hier ist es die astronautische Raumfahrt mit dem Orion-Raumschiff und dem European Service Modul. Das heißt, ohne Europas Anteil kämen die Amerikaner, kämen wir nicht auf den Mond, denn es handelt sich hier um die Steuereinheit des ATV, des Automated Transfer Vehicle, wovon die Amerikaner 9 Stück gekauft haben, um 9 Artemis-Missionen zu fliegen.
Also wir sind ja am Donnerstag hoffentlich dann mit dabei, wenn es klappt und wir dann hochschalten können zur ISS.
Ist auch ein Beispiel wieder für das Thema Steuergeld zu sagen, was passiert denn da oben? Wir haben hier unsere Astronauten zum Astronauts Day, Matthias Maurer, Alexander Gerst, Amelie Schönwald und andere, die dann hier den Besuchern erzählen, was sie da oben gemacht haben, was haben sie untersucht, was haben sie geforscht, was sind die Ergebnisse. Und um zu zeigen, wie das wirklich passiert, gibt es dann eine Live-Schalte mit der Unterstützung der NASA, der amerikanischen Kollegen, zur Internationalen Raumstation.
Wir wissen nicht, was das für ein technischer Aufwand ist, den man hier betreibt, um so ein Gespräch dann auf die Erde zu bekommen. Können Sie uns da helfen?
Ja, das ist wirklich ein Aufwand. Die Raumstation fliegt ja 400 Kilometer über der Erde, ungefähr 16 Mal pro Tag um die Erde herum. Das heißt, man muss wirklich im Blickfeld einer Empfangsstation sein. Und es gibt natürlich Relais-Satelliten, die das ermöglichen, dann natürlich hier runterspielen. Sie haben vielleicht die Verzögerung gesehen, einige Sekunden, weil das natürlich einen weiten Weg zurücklegen muss, um hierher zu kommen. Aber die Tonqualität war super gut. Wir waren alle sehr beeindruckt, dass das so real aussieht und klingt. Und ich muss sagen, die technischen Lösungen von heute sind nicht vergleichbar mit denen vor 10 oder 20 Jahren. Thomas Reiter, mit dem habe ich gerade gesprochen, hat gesagt, vor 20 Jahren hat man kaum was verstanden. Heute klingt das so klar und so nah.
Station, this is Houston. Are you ready for the event?
Hello, Sophie. Hello, Sophie. Es ist toll zu sehen, dass du in deinem Element bist. Für mich ist es ein besonderer Tag, zu sehen, dass du da bist. Matthias, Thomas und ich sind hier und würden gerne bei dir sein. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal unsere Erde gesehen hast? Aber was ich noch mehr interessiert, wie war das Gespräch mit der fantastischen Artemis II Crew? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Ich bin wirklich interessiert, wie die Erde von der ISS-Station zu sehen ist.
Vielen Dank, Alex, für diese Frage. Ja, eigentlich, im Gespräch mit der Artemis-Crew hatten wir auch alle Gänsehaut. Es fühlte sich komplett surreal an. Eine Crew im All, im Gespräch mit einer anderen Crew, mit einer anderen Reise im All. Der Blick auf die Erde ist unglaublich. Man sieht keine Grenzen, nur unseren Planeten. Das verändert wirklich die Perspektive darauf, wie wir miteinander umgehen sollten. Wir arbeiten hier in einem internationalen Team zusammen. Zusammenarbeit ist entscheidend, sowohl im All auch zwischen den Raumfahrtagenturen auf der Erde.
Herr Reiter, für uns war das spannend und erlebnisreich. Wie ist es für Sie gewesen?
Ja, für mich ist das mindestens genauso spannend, so wie ich das auch in der Frage schon gesagt habe. Das weckt natürlich tolle Erinnerungen und man wird so ein bisschen sentimental, wie weit sich das entwickelt hat. Man darf nicht vergessen, 2006, das sind 20 Jahre her und die Station war viel kleiner, kam uns aber damals im Vergleich zu mir Station schon viel größer, viel komfortabler, viel leistungsfähiger vor. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man jetzt zu einer Kollegin spricht, die viel jünger ist, die das alles dort oben an Arbeiten vollbringt und eben diese Aufgabe auch als Botschafterin für die Raumfahrt übernimmt. Also tolles Erlebnis.
In der Tat, das war ein absolutes Highlight, die Live-Schalte zur ISS. Da muss man natürlich auch gucken, dass es zeitlich genau passt. Und ja, das hat natürlich auch gerade die Besucher sehr begeistert. Wir hatten ja am Freitag unseren Talent Day, wo sehr viel junge Talente aus dem Studium oder auch noch Schülerinnen und Schüler da waren. Und aber natürlich auch das Fachpublikum, da sind wir alle begeistert.
An einer Schleuse stehen und einfach nur beobachten, das macht richtig Freude. Eine schöne Atmosphäre gab es auch im Ernst-Berlach-Theater in Güstrow. Dort standen besondere Erlebnisse im Mittelpunkt einer ganz, ganz aufregenden Premiere.
Theater lebt von Geschichten und von den Menschen, die sie erzählen. Mit der neuen Bürgerbühne eröffnet das Ernst-Berlach-Theater Güstrow erstmals die Möglichkeit, in Theaterkursen eigene Inszenierungen zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen. Nach dem erfolgreichen Auftakt der Theaterentdecker mit jungen Darstellerinnen und Darstellern zwischen 8 und 13 Jahren präsentieren nun auch die Theaterspieler ab 17 Jahren die erste eigene Produktion. Das lockt viele neugierige Besucher an.
Projekt ist ganz neu. Und wie ist es dazu gekommen? Es liegt daran, dass wir dank des Theaterpreises des Bundes bzw. dank dieses Preisgeldes die Stelle einer Theaterpädagogin einrichten konnten. Und wir bieten seit dieser Spielzeit zwei verschiedene Kurse an, einen für Kinder und Jugendliche und einen Mehrgenerationskurs. Und das ist heute die Premiere des selbst erarbeiteten Stückes der Theaterspieler.
Der gelungene Auftakt soll keine einmalige Aktion bleiben. Auch in der kommenden Spielzeit werden wieder Theaterkurse am Ernst-Barlach-Theater angeboten. Schon die erste Kursreihe war sehr gefragt.
Wir hatten einen regen Ansturm. Also es waren wirklich über 40 Menschen, die sich für dieses Ensemble vorab beworben hatten. Und mittlerweile hat sich aber so ein Festensemble gebildet von 12 Teilnehmenden. Ja, und jetzt sehen wir heute aus Stimmen aus dem Inneren das selbst erarbeitete Stück.
Mit einer so großen Resonanz hatte das Theaterteam gar nicht gerechnet. Eine größere Bühne wäre nötig gewesen. Umso größer ist die Freude über das Ergebnis. Mit Stimmen aus dem Inneren ist eine eindrucksvolle Inszenierung entstanden, auf die alle Beteiligten stolz sein können.
Wir haben uns mit Erinnerungen beschäftigt und auch mit biografischen Texten. Das heißt, die Theaterspieler durften innerhalb der Einheiten auch eine Art Schreibeinheit selbst gestalten und biografische Texte über sich verfassen, über Erinnerungen und ganz speziell in Bezug auf Güstrow.
In frei erzählten Monologen wird von eigenen Erlebnissen und Erfahrungen erzählt. Sie setzen sich mit der Frage auseinander, wie es sich anfühlt, in Güstrow zu leben. Dabei kommen Wünsche, Kritik und Ideen für die Zukunft der Stadt zur Sprache. Aufgelockert werden die Monologe durch Bewegungseinlagen und mitreißenden Disco-Momenten. Auf der Bühne treffen dabei die unterschiedlichsten Menschen aufeinander.
Wir haben uns erst einmal alle kennengelernt und es war eine sehr bunt gemischte Gruppe, auch vom Alter her sehr gemischt. Und ja, da hatten wir verschiedene Aufwärmübungen immer, wurden auch jedes Mal vorher gefragt, wie wir uns fühlen. Das war immer ganz nett als Einstieg. Und ja, das wurde ganz bunt gestaltet. Da waren wir manchmal ein Tier, eine Farbe oder eine Yoga-Position. Genau, und dann haben wir verschiedene weitere Übungen gemacht, haben etwas über Theater an sich auch gelernt. Ne? Wie spricht man auf der Bühne, welche Sachen macht man nicht, welche Sachen macht man eher, und haben auch ganz viel Impro-Theater geübt. Und ja, so sind wir dann langsam an das Ganze rangekommen.
Man sieht, wie viel schauspielerisches Talent in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern steckt. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus berührenden Monologen und humorvollen Szenen begeistern sie das Publikum.
Wir fanden sehr schön, dass es so viele unterschiedliche Szenen waren, die richtig interessant waren und aus dem Leben gegriffen und aus der Realität dargestellt worden sind.
Was war besonders schön?
Wie Güstrow dargestellt wurde. Einfach schön, was man so machen kann. Es muss weitergehen. Es hat uns sehr gut gefallen.
Ja, das war eine coole Sache, würde ich sagen. Aber die Stücke waren natürlich im Einzelnen unterschiedlich.
Sehr, sehr gut, sehr interessant. Also manches fasst einen total an, anderes versteht man wieder nicht so, aber das ist ganz normal, denke ich. Dass so unterschiedliche Charaktere und so unterschiedliche Ansätze, schön.
Eine rundum gelungene Vorstellung. Mit langanhaltendem Applaus würdigten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Leistung der Darstellerinnen und Darsteller, die mit viel Kreativität und Leidenschaft auf der Bühne standen. Nach diesem erfolgreichen Auftakt darf man sich schon jetzt auf die nächste eigene Produktion des Ernst-Barlach-Theaters in Güstrow freuen.
Hier draußen auf See, da hat es richtig Spaß gemacht und sollte nur als Anregung gelten. Wenn Sie die Anregung annehmen, dann wünsche ich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.